Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, und herzliches Willkommen auch an alle Gäste. Wir wollen jetzt in Gottes Wort reinschauen und ihr dürft euch jetzt eine Predigt anhören, die für einen Jugendtag vorbereitet wurde. Ihr dürft euch also für 35 Minuten sehr jung fühlen. Genau. Und der Text für diese Predigt steht in Hebräer 12. Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Das Thema seht ihr schon an der Wand, zu Helden werden, wie Gott mit uns Geschichte schreibt. Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Und ich möchte Gottes Wort jetzt lesen und ich bitte euch nach Möglichkeit dazu aufzustehen. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Amen. Es ist Gottes lebendiges Wort, möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Vielleicht haben einige von euch schon mal dieses Lied im Radio gehört, The Bravest von Sir Roosevelt. Das ganze Lied hat eigentlich nur eine Botschaft. Du kannst Held werden. Du kannst ein großer Held werden. Ja, dort heißt es, you could be the bravest, you could be the greatest. Also du kannst der Größte sein. Du kannst die Welt in Flammen setzen. Du kannst die Leute dazu bringen, dir zu applaudieren, die Hände hochzureißen. You can be a champion. Das Interessante dabei ist, dass innerhalb des gesamten Liedes nicht gesagt wird, wie denn? Wie kann ich ein Held sein? Es wird nicht definiert, was für eine Art von Held man ist. Im Vordergrund stehst du mit deiner Idee, mit deiner Kraft, mit deinen Träumen, deinen Zielen. Und im Grunde genommen ist die Botschaft, du bist dann ein Held, wenn du aus eigener Kraft das durchziehst, was du dir ganz persönlich für dein Leben vorgenommen hast. Dann bist du ein Held. Nun, dass das eine ziemlich frustrierende Botschaft für Menschen sein kann, die durch Leiden gehen, denen es nicht gut geht, das hat die Band in dem Moment wahrscheinlich nicht bedacht. Die Bibel fordert uns an keiner Stelle auf, Helden zu sein oder zu einem Held zu werden. Sie richtet unsere Augen aber ununterbrochen auf den einen großen Helden, nämlich Jesus Christus, und sie lädt uns ein, Teil von seiner Heldengeschichte zu werden, indem wir ihm vertrauen, ihm nachfolgen, uns von ihm gebrauchen lassen. Sie lädt uns ein, in diese lange Linie von Männern und Frauen zu treten, die ihm nachgefolgt sind. Und das bedeutet ganz konkret für uns, dass wir als Kinder Gottes, als Christen einen Wettlauf eintreten, den wir zu laufen haben, der unser Leben lang andauern wird. Und nur wenn wir diesen Wettlauf laufen, kann Gott Geschichte mit uns schreiben, denn nur dann gehören wir zu ihm. Und ich weiß nicht, in was für einem Punkt du dich gerade in deinem Leben befindest. Wir haben heute eigentlich zwei große Appelle und zwei große Bereiche in der Predigt. Der erste ist eine Erinnerung daran, dass wir alle einen Wettlauf zu bestreiten haben. Und vielleicht bist du heute hier und du musst genau das hören, weil dein Glaubensleben stagniert, weil du irgendwie an der Stelle steckst und du musst neu daran erinnert werden, dass ein Wettlauf vor dir liegt. Oder aber du bist in einer anderen Situation, dass dir einfach die Kraft fehlt, diesen Wettlauf zu laufen. Dass du immer wieder sagst, ich weiß, dass ich das machen muss, aber ich kann einfach nicht mehr. Und dann wird vor allem der zweite Teil der Predigt an dich gerichtet sein, wo Gott uns drei Hilfen in diesem Text mitgibt. Aber wir schauen uns erstmal den Wettlauf an und dann drei Hilfen. Und ich nenne sie jetzt schon mal, drei Hilfen, die Gott uns gibt. Aber ich werde sie nachher nochmal nennen. Das ist einmal ein Stadion um uns, ein Held über uns und eine Freude vor uns. Ein Stadion um uns, ein Held über uns und eine Freude vor uns. Aber wir beginnen, wie schon gesagt, mit dem Wettkampf, der vor uns liegt. Vor einiger Zeit habe ich am Sonntagnachmittag auf der Couch eine Dokumentation mal wieder geschaut. Und diesmal lief etwas sehr Spannendes, nämlich ein Hasenrennen in Bayern. ja, weiß auch nicht, was da los ist in diesem Bundesland. Auf jeden Fall waren da 10 Käfige nebeneinander und in jedem Käfig saß ein relativ großer Hase. Und am Ende der Rennbahn, da war so eine Rennbahn aufgestellt, lagen Möhren. Nun, der Sinn dahinter war klar. Der erste Hase, der dort ist, hat gewonnen. Der Countdown ging los, die Käfige wurden hochgezogen. Es bewegte sich kein einziger Hase. Der eine fing einfach an, das Gras dort, wo er saß, dran zu knabbern, weil es einfach so lecker war. Der andere hoppelte ein bisschen nach vorne, aber da war ein Kleeblatt und da war ein Löwenzahn. Kein einziger Hase lief nach vorne. Und es war sehr eigenartig zu sehen, wie dann die Besitzer dieser Hasen anfingen, auf ihre Hasen einzureden. Ich dachte, das funktioniert bei Hunden, aber nicht bei Hasen. In der Vorbereitung der Predigt musste ich irgendwie an dieses Hasenrennen denken. Und irgendwie wurde ich ziemlich beschämt. Wie oft gleicht mein Glaubensleben eher so einem Hasenrennen als einem echten fokussierten Wettlauf? Wie oft lasse ich mich ablenken durch Nebensächlichkeiten, sodass ich Gottes Ehre, seine alles überragende Belohnung für mich aus den Augen verliere? Ja, in einem Moment bin ich voller Leidenschaft für Gott und sage, Herr, ich will dir alles weihen. Oh, ein Kleeblatt. Ja? Ablenkung. Und der Autor spricht in unserem Text über einen Kampf, der vor uns Christen liegt, einen Wettlauf. Er vergleicht unser Leben damit und ruft uns zu in Vers 1, deshalb lasst uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Unser Text beginnt mit einem Deshalb. Er ist eine ganz wichtige Leitlinie fürs Bibellesen. Steht im Text ein Deshalb, musst du dich fragen, weshalb? Das ist wichtig, weil das der Kontext ist. Ja, der Autor nimmt Bezug auf das 11. Kapitel seines Briefes, wo er sich ein ganzes Kapitel lang mit Vorbildern aus dem Alten Testament beschäftigt hat, mit Abel, Noah, Abraham, Mose, Sarah und so weiter. Und auf der Grundlage dieser beeindruckenden Vorbilder ruft er uns jetzt auf, in den Wettlauf des Glaubens einzusteigen. Deshalb, weil ihr das alles gesehen habt, lasst auch uns laufen. Und ganz interessant ist, der Autor, wenn ihr mal reinschaut in Vers 1, der Autor spricht von einem Wettlauf, der vor uns liegt. Wir suchen uns diesen Wettlauf nicht aus. Er ist für uns bestimmt. Es ist ein integraler Bestandteil unseres Lebens als Christen. Und das bedeutet, wir suchen uns nicht einen Wettlauf auf, der irgendwie zu unseren Vorstellungen vom Leben passt. Gott hat uns zu einem Wettlauf berufen. Er hat uns auf die Rennbahn gestellt. Und fordert uns auf, mit Entschlossenheit zu laufen. Was ist das für ein Wettlauf? Worum geht es dabei? Der Autor des Briefes gebraucht dieses Bild aus dem Bereich des Sports, um unseren Weg der Nachfolge zu beschreiben, um den Prozess der Heiligung zu beschreiben. Es ist ein Wettlauf, bei dem es darum geht, Jesus immer ähnlicher zu werden, sich nach ihm und seiner Herrlichkeit auszustrecken oder ganz einfach ausgedrückt, und das bedeutet Heiligung, mein eigenes Herz immer näher an Gottes Herz zu bringen. Das ist Heiligung. Mein eigenes Herz immer näher an Gottes Herz zu bringen. Es ist ein Kampf, der sich darum dreht, alles aus meinem Leben zu räumen, was Gottes Wort ganz offensichtlich entgegensteht, und sich von dem zu trennen, was mich daran hindern könnte, Jesus ähnlicher zu werden. Ja, der Wettlauf, der vor uns liegt, fordert unseren ganzen Einsatz. Der Autor spricht hier, lasst uns mit Ausdauer laufen. Ausdauer ist dort nötig, wo es anstrengend wird, schwierig, wo man in der Gefahr steht, ermüdet und mutlos zusammenzubrechen oder den Fokus zu verlieren. Ja, der Wettlauf, der hier beschrieben wird, ist kein gemütlicher Spaziergang. Es ist ein Lauf, der unsere volle Konzentration fordert. Das griechische Wort an dieser Stelle, Agon, das kennen wir aus dem Englischen für Agony. Das bedeutet Schmerz. Dieses Wort gebraucht an dieser Stelle. Lauf diesen sehr schmerzhaften und anstrengenden Wettlauf. Wahrscheinlich hat der Autor hier an den damals sehr berüchtigten Pentathlon gedacht. Das war eine Sportdisziplin, die extrem anstrengend war. Die verlangte Training, Disziplin, Konzentration und einen ganz klaren Fokus nach vorne. Und um diesen Wettlauf zu laufen, sagt uns der Autor, ist etwas Grundlegendes notwendig, nämlich dass wir alle Last und alle Sünde ablegen. Wir müssen also Dinge loswerden, die uns beim Laufen stören. Und zwar nicht nur ganz offensichtliche Sünde, sondern eben auch jede Last, die uns daran hindern könnte, vernünftig voranzukommen. Wie Athleten, die jeden unnötigen Ballast ablegen, um ihr Rennen erfolgreich zu bestreiten. Ja, ein Schwimmer bei Olympia würde wahrscheinlich nicht dafür disqualifiziert werden, wenn er eine Schwimmweste anhat. Aber jeder würde ihm sagen, zieh das Ding aus. Damit kommst du nicht so gut voran. Und natürlich sollten wir zunächst anfangen, unser Leben und unser Herz auf sündige Denk- und Verhaltensweisen zu überprüfen. Wir sollten damit beginnen, alles abzulegen, was Gottes Willen widerspricht. Ja, sündige Impulse in uns, sündige Gefühle, Hass, Ablehnung, Eifersucht, aber auch Gedanken und Handlungen. Ja, unzählige Male fordert uns das Neue Testament auf, legt ab den alten Menschen. Ja, oder an einer Stelle noch krasser, tötet alles in euch. Tötet es. Tötet die Sünde in euch. Jagt dem Frieden nach. Aber nicht nur darauf bezieht sich der Autor, sondern er sagt, wir sollten uns ganz ehrlich fragen, ob es Dinge gibt, die uns daran hindern, zu laufen. Die uns daran hindern, Jesus ähnlicher zu werden. Und unser Herz vor allem auf Gott auszurichten. Ja, es kann ein Hobby sein, das immer mehr Zeit und Hingabe fordert. Es kann eine Beziehung sein, die uns wichtiger wird als unsere Beziehung zu Jesus. Es kann eine Freundschaft sein, die dazu führt, dass ich mich innerlich immer mehr von Gott entferne. Es können sogar Serien und Filme sein, die mein Herz schleichend öffnen für ein Denken und Fühlen, das Gott total fremd ist. Diese Dinge können zur Last werden, die können uns dabei stören, zu Werkzeugen in Gottes Hand zu werden. John Piper hat einmal die Wichtigkeit dieser Frage so deutlich festgehalten. Die Frage, ob etwas Sünde ist, ist die geringste und niedrigste Frage, die man als Christ stellen kann. Wir sollten uns vielmehr fragen, hilft mir diese Sache zu laufen? Das ist viel wichtiger. Hindert mich diese Sache daran, Jesus näher zu kommen? Hilft mir diese Sache, immer mehr zu denken wie er, zu lieben wie er, zu fühlen wie er? Oder hindert sie mich eher? Die Frage, ist das und das Sünde, ist die niedrigste Frage, die wir stellen können. Das ist Grenzgänger-Christentum. Aber es gibt mehr. Es gibt mehr. Nämlich Christus ähnlicher werden. Denn darum geht es bei Heiligung. Es geht darum, dass Gott seine Geschichte mit uns schreibt, wenn Jesus immer mehr durch uns sichtbar wird. Und bevor wir weitergehen, will ich dich deshalb fragen, was für eine Art von Christsein lebst du gerade? Gleicht dein Christsein eher einem ruhigen Spaziergang am Strand oder einem echten Wettlauf, bei dem es um unendlich viel geht? Schlenderst du sozusagen gemütlich durch dein Leben als Christ bis Richtung Ewigkeit und bist vielleicht schon an einer Stelle stehen geblieben oder bewegst dich sogar rückwärts? Oder schreitest du wirklich voran? Vielleicht hat sich in den letzten Jahren in deinem Herzen eine gewisse Kälte eingeschlichen. Eine Kälte gegenüber Gott und seinem Wort, sodass es immer mehr andere Dinge gibt, die dich viel glücklicher machen. Vielleicht hat sich in deinem Kopf, in deinem Herz auch eine schleichende Gleichgültigkeit breit gemacht gegenüber bestimmten Lieblingssünden in deinem Leben, sodass du irgendwann aufgehört hast, wirklich Gott entgegenzulaufen, nach der Heiligung zu jagen. Vielleicht hast du in dir immer mehr eine gewisse Toleranz in deinem Herzen aufgebaut gegenüber sündigen Gedanken, Gefühlen und Taten. Vielleicht bist du passiv geworden mit den Jahren. Und ich habe es an einer Stelle in einer Predigt schon mal gesagt, der größte Kampf deines und meines Lebens wird nicht der Kampf gegen eine bestimmte Sünde sein, sondern der Kampf gegen die Passivität unseres Herzens, gegen die Gleichgültigkeit unseres Herzens. Und Jonathan Edwards, der mit 17 Jahren ein Manifest der Entschlüsse niedergeschrieben hat, hat an einer Stelle gesagt, was so unglaublich wichtig ist: Ich bin entschlossen, den Kampf gegen die Sünde in mir niemals aufzugeben, wie erfolglos ich auch sein mag. Niemals aufgeben. Egal, ob ich immer wieder scheitere. Aber ich gebe nicht auf. Ja, Hebräer 12 ist wie ein lauter Weckruf, wie ein schrilles Alarmsignal, das uns zusammenzucken lässt und uns daran erinnert, dass wir einen Wettlauf vor uns haben, der keine von Gott vorgeschlagene Option an uns ist, sondern unsere Berufung. Wir sind nicht dazu berufen, gemütliche Spaziergänger zu sein, sondern hingegebene Athleten, die alle Störende und Hindernde zur Seite stellen, um dem Ziel unseres Glaubens, die Ewigkeit bei Gott, entgegenzulaufen. Der gesamte Hebräerbrief, vom ersten Kapitel bis zum letzten, hat eigentlich nur eine einzige Botschaft. Jesus ist besser. Jesus ist besser. Wenn du jetzt heute auf dein Leben schaust, auf deine Entscheidungen, auf deine Prioritäten, auf all das, was dich so bewegt, ist dein Leben, trägt dein Leben diese Botschaft: Jesus ist besser. Und deswegen laufe ich ihm entgegen. Und deshalb ruft uns der Autor in Hebräer 12, ab Vers 12, wenn ihr mal da ein bisschen weiter schaut in eure Bibeln, dann auf, voller Leidenschaft: Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade für eure Füße die Bahn, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Ja, wieder wird uns klar gemacht, dass wir uns als Christen das nicht aussuchen können, ob wir diesen Wettlauf laufen oder nicht. Gott setzt uns auf diese Rennbahn und sagt uns: Leute, das ist ein Merkmal für die Menschen, die zu mir gehören. Und sie laufen nicht, um gerettet zu werden, sondern sie laufen, weil sie gerettet wurden von Gott. Und deshalb frag dich: stehst du in diesem Kampf? Stehst du auf dieser Rennbahn? Das, was hier steht, ich glaube das zu 100%. Es gibt eine Heiligung, ohne die niemand Gott sehen wird. Das steht hier so. Und wir sollten uns deshalb fragen, jeder Einzelne für sich: Laufe ich diesen Lauf? Ist in meinem Leben dieser Kampf gegen sündige Gedanken, gegen sündige Impulse, gegen Lieblosigkeit gegenüber meinen Mitmenschen da? Dass es mir nicht egal ist, was in meinem Leben los ist. Stehst du auf dieser Rennbahn? Das ist der erste Punkt, den der Hebräerbriefautor uns gibt. Und für uns Christen gilt: Dieser Wettlauf liegt für uns. Und wir alle wissen das, jeder, der schon länger Christ ist, weiß das: Man kommt immer wieder mit Entmutigung, mit Ängsten, mit Sünde, mit Unglauben in Kontakt und man hat damit zu kämpfen. Und das Gute ist, dass wir in unserem Text sehen: Gott lässt uns damit nicht allein. Er gibt uns an dieser Stelle drei entscheidende Hilfen auf dem Weg, und die habe ich vorhin schon genannt und ich nenne sie noch einmal, nämlich das Stadion um uns, der Held über uns und die Freude vor uns. Und das erste ist das Stadion um uns. Dieses Jahr, gestern war ja das Finale der Champions League, und das Halbfinale fand ich noch spannender, weil da gab es ein richtiges Spektakel. Ja, der FC Barcelona hatte das Hinspiel mit 3-0 gewonnen gegen Liverpool. Und eigentlich war die Sache gegessen. Jedenfalls aus meiner Sicht. Aber es kam komplett anders. Im Rückspiel gewann Liverpool im heimischen Stadion an der Anfield Road 4-0. Und am nächsten Tag schrieb eine englische Zeitung, The Daily Mirror: Das konnte nur in Anfield passieren. Nur mit diesen Fans. Und nach dem Spiel haben mehrere Spieler vom FC Liverpool das auch bestätigt: Das hätten wir nur hier schaffen können, nur mit unseren Fans im Rücken. Der Hebräerbriefschreiber ruft seine Leser zu diesem Wettkampf auf und sagt: Lasst uns laufen, aber dann gibt er uns eine Begründung. Schaut mal, wie er Vers 1 formuliert. Ich habe ja da was weggelassen. Deshalb lasst auch uns, weil wir so eine große Wolke von Zeugen haben, jede Bürde und Sünde ablegen. Ja, der Autor malt ein Bild. Wir stehen auf der Rennbahn und drum uns herum ist ein riesiges Stadion, bis auf den letzten Platz gefüllt mit Männern und Frauen, die uns vorangegangen sind. Dort stehen Brüder und Schwestern aus der Kirchengeschichte. Dort stehen Brüder und Schwestern aus deinem eigenen Leben, die vielleicht schon in der Ewigkeit sind, die den Glauben gelebt haben. Ja, der Autor meint nicht, dass wir umgeben sind von Gläubigen, die uns einfach zuschauen. Es ist ein Stadion gefüllt von Männern und Frauen, die den Wettlauf bestritten und beenden haben und die durch ihr Zeugnis, durch ihre Hingabe, ihre Leidenschaft uns motivieren, voranzugehen. Ja, die ersten Leser des Briefes, die standen unter großem Druck. Sie wurden ausgegrenzt, enteignet. Sie erlebten Verfolgung und sie waren desillusioniert. Einige von ihnen dachten schon daran, wieder zurück zum Judentum zu gehen. Und der Autor sagt zu ihnen, nein, schaut euch doch mal um. Ihr seid nicht die Ersten, die durch so etwas gehen. Er schaut auf Abraham, auf Mose, auf Sarah, auf Josua. Es ist interessant, wie in Hebräer 11, Vers 4 der Autor schreibt, dass Abel, der ja schon gestorben ist, durch den Glauben immer noch redet. Er redet. Und das bedeutet nicht, dass wir irgendwelche Stimmen hören. Aber es bedeutet, dass diese Männer und Frauen durch ihr Leben, so wie sie an Christus festgehalten haben, zu uns reden. Durch ihr Zeugnis. Sie reden in dein Leben hinein, in deine Entmutigung, deine fehlende Hingabe, deine Ängste. Reden sie hinein. Und deshalb will ich dich auffordern, lass deine Brüder und Schwestern zu dir sprechen. Beschäftige dich mit der Heilsgeschichte. Aber nicht nur das, beschäftige dich mit der Kirchengeschichte. Und schau hinein, wie Gott Männer und Frauen gebraucht hat, wie er durch sie gewirkt hat. Egal, mit was du gerade zu kämpfen hast oder was dich gerade beschäftigt, ich will dich auffordern, schau dich um und schau auf die Tribüne. Schau auf die Tribüne. Ja, wenn du gerade versucht bist, ein bestimmtes Leben, einen bestimmten Lifestyle oder eine Sache mehr zu schätzen als das, was Gott dir in Jesus gibt, dann schau dich um und du wirst Mose entdecken. Und er wird zu dir sagen, weißt du was, die Schmach Christi ist größerer Reichtum als die Schätze Ägyptens. Lass dich nicht ablenken. Und vielleicht bist du gerade versucht, ein Doppelleben zu führen, halb mit Gott, halb mit der Welt. Dann schau dich um und du wirst plötzlich Esther entdecken, die genau damit zu kämpfen hatte, aber sich dann doch durchgerungen hat und ihr Leben riskiert hat für Gott und sein Volk. Und vielleicht steckst du gerade in einem furchtbaren Kampf gegen Sünde, gegen eine Sucht in deinem Leben. Und du bist kurz davor aufzugeben, du fühlst dich ausgeliefert und weißt nicht, ob es irgendwann Besserung geben wird. Und wenn du ein bisschen weiter schaust, dann wirst du dort den großen Kirchenvater Augustinus sehen, der jahrzehntelang mit Sünde zu kämpfen hatte, bis Gott ihn eines Tages frei machte. Und vielleicht an die jüngeren Leute gerichtet, du bist jung, du hast dein Leben vor dir, willst erstmal vieles genießen und ausprobieren und denkst, irgendwann kommt dann Gott und sein Reich. Dann will ich dich auffordern, schau nach oben und du wirst Jonathan Edwards entdecken, der mit 17 Jahren schrieb, ich bin entschlossen, jeden Moment meines Lebens so zu leben, dass deutlich wird, dass ich mir nicht selbst gehöre. Und vielleicht gehst du gerade durch extrem schwierige Zeiten und ich weiß, einige von euch tun das. Durch Leiden, die dein Herz zum Zerbrechen bringen, die ein großes Fragezeichen in dein Herz immer wieder brennen, nach dem Warum. Und du haderst vielleicht mit Gottes Souveränität und fragst dich, warum muss ich da durchgehen? Warum muss ich da durchgehen? Und dann will ich dich auffordern, schau dich um und du wirst so jemanden wie Corrie ten Boom entdecken, von der wir diese tollen Zeilen haben. Mein Leben ist ein Webstück von meinem Gott gemacht. Nicht ich suche aus die Farben, er tut es mit Bedacht. Oft webt er ein auch Kummer und ich vergesse dann, dass er das echte Bild sieht, ich nur was unten dran. Schau dich um. Für mich persönlich ist es ein Riesentrost, wenn ich mal Kraft verliere im Dienst und Angst habe, ob ich wirklich bis zum Ende durchhalte, dann schaue ich mich um und ich sehe meinen Großvater, wie er in den letzten Momenten seines Lebens noch gesungen hat, mein ganzes Hoffen ruht allein auf Christi Tod und Kreuzespein. Und ich weiß, dass der Gott, der ihn bis zum Ende durchgetragen hat, auch mich durchtragen wird. Und das ist Ermutigung. Und ich weiß nicht, wer es bei euch ist, ob es deine Mutter ist, dein Vater, der schon in der Ewigkeit ist, ob es Freunde sind, die schon nicht mehr da sind, aber die im Glauben durchgehalten haben bis zum Ende. Was ich auffordern will, ist, schau dich um. Und der Gott, der in ihnen gewirkt hat, wird auch in deinem Leben wirken. Er wirkt in deinem Leben. Gott hat uns nicht dazu berufen, unser Leben in einem leeren Stadion zu leben. Er hat dich nicht dazu berufen, deinen Glaubenskampf in einem leeren Stadion zu laufen. Er hat dich gestellt in ein Volk, das aus Brüdern und Schwestern besteht, die dir vorangegangen sind, die genau wie du durch schwere Leiden, durch Herausforderungen gegangen sind. Und du sollst aufschauen zu ihnen, dich umschauen und bei ihnen sehen, Gott hat in ihnen gewirkt und der gleiche Gott wohnt auch in mir und wird auch mich durchtragen. Wir stehen auf den Schultern vor Riesen, die uns vorangegangen sind. Und es wird ziemlich leichtsinnig und stolz von uns, wenn wir meinen, wir bräuchten diese Riesen nicht. Sie sind vorangegangen und wir sollten von ihrem Vorbild lernen, aber auch von ihren Fehlern. Wir sind manchmal so sehr von diesem individualistischen Denken unserer Zeit geprägt, dass wir meinen, wir könnten unseren Glauben allein leben. Aber die Bibel, gerade das Neue Testament, macht uns deutlich, es gibt so etwas wie christlichen Glauben ohne Vorbilder gar nicht. Es gibt so etwas nicht. Deswegen sagt Paulus auch in Philipper 3, seid meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Nimm dir Vorbilder. Beschäftige dich mit Gottes Heilsgeschichte, mit der Kirchengeschichte. Such dir Vorbilder in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld und eifer ihnen nach. Es ist kein Add-on, das wir dazu buchen. Es gehört zum christlichen Glauben dazu. Das ist das Erste, die erste Hilfe, die der Hebräerbriefautor uns gibt. Aber er gibt uns eine zweite, und zwar die entscheidende Hilfe, nämlich der Held über uns. Er ruft uns auf in Vers 2, lasst uns laufen, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, was sagt der Schreiber hier? Er verrät uns eine weitere, die große Hilfe, wie wir fokussiert laufen können, nämlich indem wir hinschauen auf Jesus. Der Blick auf ihn hilft und ermutigt uns, uns immer weiter zu laufen. Ja, vielleicht ist dir aufgefallen, dass hier von Jesus die Rede ist und nicht von Christus. Nicht von Christus, wie sonst ganz oft im Hebräerbrief. Hier ist von Jesus die Rede. Das bedeutet, sein Menschsein steht im Vordergrund. Er wurde Mensch, der Sohn Gottes, und hier auf der Erde lebte er vollkommenen Glauben, perfekten Gehorsam. Trotz größter Widrigkeiten. Bei ihm sehen wir in vollkommener Weise, was es bedeutet, im Glauben zu leben. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Was bedeutet das? Ich glaube, es sind drei Dinge. Es bedeutet, er ist von A bis O das Fundament unseres Glaubens, weil er durch seinen perfekten Gehorsam unsere Erlösung bewirkt hat. Zweitens, es bedeutet, dass er das perfekte Vorbild des Glaubens ist, denn er vertraute und gehorchte dem Vater bis zum Ende. Und sein Lauf war unendlich schwerer und herausfordernder, als unser jemals sein wird. Und drittens, er ist der Geber und Erhalter unseres Glaubens vom Anfang bis zum Ende. Ja, wegen seines perfekten Gehorsams, der ihn letztendlich ans Kreuz brachte, ist er der Anfänger des Glaubens. Er ist die Quelle unserer Erlösung. Denn sein Gehorsam ist der Grund, warum wir jetzt durch Glauben Frieden mit Gott haben können. Und er stieg nicht vom Kreuz herab, sondern er starb und hatte eine perfekte Erlösung für uns vollbracht. Und deshalb ist er auch der Vollender des Glaubens. Und vielleicht bist du einer derjenigen, die heute Morgen hier sind und kurz davor sind, aufzugeben. Ja, weil du keinen Sinn mehr darin siehst, weiter zu kämpfen, weiter zu hoffen, weiter zu beten, weil dir die Kraft fehlt und in deinem Kopf kreisen die Gedanken, mein Glaube ist viel zu schwach, ich weiß, dass ich laufen muss, aber ich kann einfach nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Und du bist kurz davor, aufzugeben. Dann ruft dir dieser Text zu, gib nicht auf. Er hat längst den größten Kampf gewonnen an deiner und meiner Stadt. Er hat längst den viel schwereren Last getragen und den viel schwereren Lauf beendet für dich. Er hat die Welt überwunden für dich. Und wenn Satan an dich herantritt und dein Unvermögen und deine fehlende Kraft dir um die Ohren wirft, dann hat er damit sogar recht. Wir haben keine Kraft. Und uns fehlt oft der Glaube und uns fehlt oft die Hoffnung. Aber wir laufen weiter, weil er vollendet hat. Weil er vollendet hat. Und deshalb will ich dich auffordern, richte deinen Blick auf Christus, dein Hohepriester, der für dich gehorsam war, der für dich der Versuchung standhielt, der für dich in seiner schwersten Stunde aussprach, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Richte deine Augen auf Jesus, dein vollkommenes Opfer, dessen Blut viel besser redet als das von Abel und aller Märtyrer, denn sein Blut spricht dich frei, für immer. Richte deinen Blick auf Jesus, auf den Anker deines Glaubens, der die Kraft hat, deinen Glauben bis zum letzten Atemzug zu erhalten. Denn daran glauben wir, der das Werk in uns begonnen hat, wird es vollenden. Ja, wir singen es in letzter Zeit so oft hier, wenn mein Glaube schwinden will, hält mich Christus fest. Satans List wird mir zu viel, Christus hält mich fest. Alleine könnte ich nicht bestehen auf dem Lebensweg, alleine müsste ich vergehen. Christus hält mich fest. Und deshalb darfst du diesen Wettlauf vor dir mit Hoffnung laufen, wegen Jesus. Ich finde es so toll, wie die neue Genfer Übersetzung das in Vers 3 wiedergibt. Dort heißt es, wenn ihr in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, wenn du Angst hast, den Glauben zu verlieren jetzt gerade, die Hoffnung zu verlieren, wegen des Leidens, durch das du gehst, weil du, wenn du Angst hast, du kannst einfach nicht mehr festhalten, du kannst nicht mehr, dann darfst du wissen, er ist für dich durch die schwersten Leiden gegangen und hält dich fest. Er hält dich fest. Er hält dich fest und er wird dich nicht fallen lassen. Du wirst durchhalten wegen Christus, weil er dich festhält. Und deshalb will ich dich ermutigen, schau immer wieder auf zu Jesus. Und es ist eigentlich sehr, sehr einfach, wie wir das tun können, aber es ist trotzdem so schwer in unserer Zeit, die voller Ablenkung ist. Denn wie können wir auf Jesus schauen? Es sind die Dinge, die in der Kirchengeschichte als Gnadenmittel bezeichnet wurden. Und ich finde es eigentlich ganz toll, dass wir heute Abendmahl haben. Weil das Abendmahl ist ein Teil davon. Es ist Gottes Wort, es ist das Gebet und es ist das Abendmahl. Wo wir auf Christus schauen. Auf das, was er für uns getan hat. Wo wir sehen, dass das Brot gebrochen ist. Und wir den Wein schmecken. Und wenn wir in sein Wort schauen und sehen, was er alles für uns gemacht hat. Und deshalb, wie schaut man auf Jesus? Indem man hinabschaut in sein Wort. Um dann wieder hinaufzuschauen im Gebet. So schauen wir auf Jesus. Und lass ihn zu dir sprechen heute durch Brot und Wein. Lass ihn zu dir sprechen in deine Situation, wie er zu dir sagt, ich halte dich. Ich bin der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und ich werde das Werk, das ich in dir begonnen habe, zu einem guten Ende führen. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wenn wir das regelmäßig tun, unseren Blick auf ihn richten, dann werden wir unsere Augen auch immer mehr auf das richten, was uns noch erwartet. Und das ist das Letzte, nämlich die Freude vor uns. Die Freude vor uns. Im letzten Teil der Herr der Ringe Trilogie kommt es zu einer sehr bewegenden Szene. Der kleine Hobbit sitzt total verängstigt hinter einer Mauer, weil um ihn herum die Feinde kommen und er hat Angst um sein Leben. Und er sitzt da zusammengekauert und weiß nicht, was er tun soll. Und dann sagt er zu Gandalf, ich hätte nicht gedacht, dass es so endet. Und dann sagt Gandalf zu ihm, enden? Wer hat gesagt, dass es so endet? Der Tod ist nur ein weiterer Weg. Und irgendwann wird der graue Regenvorhang dieser Welt sich zurückziehen und verwandelt sich in silbernes Glas. Und dann siehst du es. Was, Gandalf, was sehe ich? Weiße Strände und dahinter ein fernes grünes Land unter einer rasch aufgehenden Sonne. Dann ist es ja gar nicht schlimm. Nein, nein, ist es nicht. Und in dem Moment packt dieser kleine, ängstliche Hobbit sein Schwert und fängt an zu kämpfen, weil er ihm diese Perspektive gegeben hat. Und das ist die Sache, die der Hebräerbriefautor uns hier mitgibt. Es gibt noch eine Sache, die uns hilft zu laufen. Vor uns liegt nicht einfach nur ein großer Kampf, sondern eine riesige Freude. Gott hat uns nicht nur einen Kampf bestimmt, sondern eine Freude, die auf uns wartet und die er eines Tages an uns offenbaren wird. Seine herrliche Zukunft gibt uns Kraft für unsere herausfordernde Gegenwart. Ja, das ist auch die Perspektive, die Hebräerbriefleser, die ersten Leser hatten. In Kapitel 10 lesen wir, dass sie mit Freuden den Verlust ihres Besitzes ertrugen. Warum? Weil sie etwas Besseres erwarteten. Weil sie wussten, Gott hat für sie einen besseren und bleibenden Besitz. Sie richteten ihre Augen auf etwas, das noch kommt. Und schaut mal, was hier in Vers 2 über unseren Jesus steht. In Vers 2, da lesen wir, dass er wegen der vor ihm liegenden Freude das Kreuz und die Schmach erduldete. Was für eine Freude war das? Worüber hat sich Jesus gefreut im Garten Gethsemane, trotz aller Leiden? Worauf hat er sich gefreut, obwohl er wusste, dass er gleich ans Kreuz gehen wird? Worauf hat er sich gefreut, als er dort am Kreuz hing, in dem schwersten Leid? Nun, die eine Antwort ist, die Herrlichkeit beim Vater. Er wusste, er wird bald wieder bei seinem Vater sein. Er wusste, dass er dort in vollkommener Ruhe und Herrlichkeit zu Rechten des Thrones Gottes sitzen wird. Wieder mit dem Vater vereint. Aber ich glaube, dass es etwas anderes noch ist. Wir. Du und ich. Wir waren seine Freude. Deswegen glaube ich, ist es wahr, was George Whitefield einmal gesagt hat, dass Christus auf dem Weg zum Kreuz dein und mein Gesicht gesehen hat. Er ist für uns dorthin gegangen. Er ist für uns dort ans Kreuz gegangen. Die Freude darüber, dass wir, die Söhne und Töchter Gottes, einmal in seiner Herrlichkeit sein werden, trieb ihn dorthin. Sie hielt ihn am Kreuz. Jesus machte dich und mich, unsere Erlösung, zu seiner Freude. Und weil er das alles tat, erwartet dich und mich eine riesige Freude. Unvergleichliche Herrlichkeit, die eines Tages unser Herz in der Gegenwart unseres Vaters erfüllen wird. Eine so große und atemberaubende Schönheit, die jedes Leiden dieser Welt wie nichts erscheinen lassen wird. Egal durch welches Leid du gerade gehen magst, auch wenn alles wie ein undurchsichtiger Nebel gerade für dich ist, und du denkst, es ist alles sinnlos. Ich sehe keinen Sinn in dem, durch das ich gehe. Ich kann dir auf der Autorität des Wortes Gottes sagen, Gott wirkt dadurch ein unvergleichlich größeres Maß an Herrlichkeit, das er eines Tages an dir offenbaren wird. Und eines Tages wird der Vorhang zur Seite gehen und alles, was du sehen wirst, wird Schönheit sein. Es wird Freude sein. Unermessliche Freude. Du wirst ein Zuhause bekommen, das dir niemand mehr rauben kann. Jede einzelne Träne, die du geweint hast in diesem Leben, wird abgewischt werden. Du wirst gekrönt werden mit dem Siegeskranz der Gerechtigkeit. Und warum? Weil er für dich die Dornenkrone trug. Unendlich große Herrlichkeit liegt vor dir. Unvergleichliche Freude liegt vor dir. Und deshalb will ich dich auffordern und einladen, richte deinen Blick nach hinten auf das Stadion, das dich antreibt. Richte deinen Blick nach oben auf Jesus, der den Sieg schon errungen hat. Und dann richte deinen Blick nach vorne auf die Freude, die dich erwartet. Und lauf deinem Erlöser entgegen. Amen.